SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Almost Hear You Sigh war das von den Rolling Stones im SWR Lesenswert Magazin in SWR Kultur. Gewünscht hat sich diesen Song der Schriftsteller Andreas Pflüger. Das Lied hat ihn beim Schreiben begleitet, sagt er. Andreas Pflüger schreibt Thriller. Großartige Bücher sind das, spannend, actionreich, akribisch recherchiert und zeitgeschichtlich aufgeladen. Spätestens seit Wie Sterben geht, erschienen vor 2 Jahren, ist Andreas Pflüger ein Star. Nun gibt es einen neuen Roman von ihm, er heißt Kälter, und ich begrüße Andreas Pflüger zum Gespräch. Guten Tag, Herr Pflüger.
Guten Tag, Herr Schröder.
Wir werden in diesem Gespräch alles tun, um so wenig wie möglich zu spoilern. Das sind wir Ihren Leserinnen und Lesern schuldig. Versuchen wir es doch mal so. Ihre Hauptfigur heißt Lucy, nicht Luzi, darauf legt sie Wert, Lucy Morgenroth. Wir begegnen ihr am Beginn des Romans im Jahr 1989 auf der kleinen einsamen Insel Amrum, wo sie als Polizistin arbeitet. Sie hat sich dorthin versetzen lassen, sie hat eine Geschichte. Was ist das für eine Frau?
Lucy ist 50 Jahre alt. Sie wiegt deutlich zu viel, also etwa so um die 15 Kilo. Eine gemütliche, etwas mollige Blondine, die ein sehr beschauliches und auch wohl relativ langweiliges Leben auf der kleinsten Polizeistation Deutschlands führt. Auf Amrum gibt es nur 2 Polizisten, Lucy und ihren Kollegen Jürgen. Sie mag die Beatles, im Gegensatz zu mir. Ich mag die Rolling Stones. Sie steht auf Filme mit Gene Hackman, weil, wie sie sagt, sein Lächeln sie umhaut und der Rest von ihm auch. Und sie ist auf der Insel ein bisschen auch deshalb angesehen, weil sie einmal einen Mann, der seine Frau misshandelt hat, ins Krankenhaus befördert hat. Vielmehr erfahren wir zunächst nicht von ihr. Und dann stellt sich nach und nach heraus, dass Lucy nicht immer eine gemütliche Inselpolizistin war, sondern eine geheimnisvolle Vergangenheit hat und, wie es bei mir im Roman heißt, eine Waffe ist. Das werden am Ende dieses Amrum-Prologs 5 Killer, die der KGB auf die Insel geschickt hat, leidvoll erfahren.
Ja, Sie sagen, es ist passiert recht bald ziemlich viel in diesem Buch. Kälter springt dann zwischen unterschiedlichen Zeitebenen hin und her. Es ist eine Agentengeschichte aus dem Kalten Krieg, die Sie erzählen. Und ich habe mich schon, wie beim letzten Roman, Wie Sterben geht, auch schon gefragt, woher weiß der Mann das alles? Woher hat er dieses Insiderwissen? Ist das brillant recherchiert oder ist das glänzend ausgedacht? Herr Pflüger, verraten Sie uns Ihre Quellen.
Ja, sagen wir mal so, ich habe zunächst einmal ein profundes Wissen über diese Dinge, weil das seit etwa 30 Jahren gewachsen ist und ich mich seit 30 Jahren in meiner Arbeit auseinandersetze mit der Arbeit von Geheimdiensten und auch von internationalen Polizeibehörden. Es gibt eine Vielzahl von Kontakten, die ich in diesen Institutionen und Behörden habe, begründet auch auf meine Freundschaft mit dem früheren BKA-Präsidenten Hans-Ludwig Zachert, der mich in diese Welt hineingeführt hat vor heute etwa 25 Jahren und mir dann sehr viele Türen geöffnet hat. Natürlich gibt es auch sehr viel Raum für Fiktion, wobei ich in diesen Dingen immer sehr darauf achte, dass die Fiktion keine reine Erfindung ist, sondern meine Fiktion bewegt sich immer sehr hart an der Realität entlang. Ich bin, das ist ja auch kein Geheimnis, vor einigen Jahren eingeladen worden vom Bundesnachrichtendienst hier in den Neubau nach Berlin, um darüber zu berichten vor Führungskräften des Hauses, wie ich recherchiere. Also man ist ganz offensichtlich dort auch der Meinung, dass das nicht so ganz fern der Realität ist. Im Übrigen sagte mir dort dann jemand aus dem Publikum oder rief das hinein in meinen Vortrag, Sie können doch sowieso schreiben, was Sie wollen, wir werden das niemals dementieren oder bestätigen.
Also man glaubte dort, man könnte noch was lernen von Ihnen?
Ja, den Eindruck habe ich. Ich habe ja auch einen Fachberater vom Bundesnachrichtendienst, Bodo Hechelhammer, der meine Texte gegenliest und auch dieses Mal fachlich keine Anmerkungen hat und mich selbst dann auch immer wieder anschaut und sagt, es ist verblüffend, woher du das alles weißt.
Es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht recherchieren. Es gibt ein sehr langes und, wie ich finde, auch atmosphärisch vor allen Dingen schönes Kapitel. Das spielt am Abend des 9. November 1989 in Berlin. Sogar der Dramatiker Heiner Müller hatte einen Auftritt als melancholischer Trinker in einer Eckkneipe. Das ist fast ein Wimmelbild, das Sie da entwerfen. Wie sind Sie an diese panoramahafte Beschreibung einer Stadt am historischen Wendepunkt herangegangen?
Ja, ich bin ja Berliner seit 1979 und man sollte eigentlich meinen, dass jemand, der seit damals in der Stadt lebt, natürlich die Nacht des Mauerfalls perfekt beschreiben konnte, weil er eben dabei war. Doch das war nicht so. Ich war in dieser Nacht nicht in Berlin. Ich bin tatsächlich im Sommer 1989 nach Zypern, um an einem Theaterstück zu arbeiten und habe mich dort einquartiert in einem wirklich winzigen Dorf im Troddersgebirge, ganz fernab der Welt. Dort gab es eine kleine Kneipe, aber keinen Fernseher. Ich sprach kein Griechisch. Es gab kein Internet. Telefon hatte ich auch nicht. Ich habe absolut zurückgezogen dort gelebt und bin dann Anfang Dezember, glaube ich, war es 1989, zurückgeflogen nach Berlin und zwar mit der DDR-Fluglinie Interflug, mit einem Airbus von denen und steige in Larnaca in dieses Flugzeug und frage die Stewardess, ob ich eine Zeitung haben kann. Sie gibt mir ein neues Deutschland und ich lese auf der Titelzeile Politbüro geschlossen zurückgetreten, SED gibt Führungsanspruch auf. Und ich guckte sie an, sage, ist das hier versteckte Kamera? Und sie sagte, ja mein Gott, wo waren Sie denn? Also ich musste, obwohl ich Berliner bin, den Mauerfall im Grunde genommen beschreiben wie ein Mensch, der aus Tahiti kommt und habe mich dementsprechend akribisch dort hineingewühlt mit Videoaufnahmen, mit Filmen, mit Literatur und. Und der Rest ist natürlich Handwerk. Ich bin ein Erzähler, das muss man von mir erwarten können, dass ich in der Lage bin, so etwas zu beschreiben, ohne selbst dabei gewesen zu sein.
Das ist Ihnen wirklich hervorragend gelungen. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass bestimmte Phänomene der Zeitgeschichte, die uns aus heutiger Sicht natürlich fern erscheinen, in diesem Roman plötzlich sehr nahe rücken. Der große, sinistre Gegenspieler von Lucy Morgenroth, auch eine faszinierende Figur ist, ein ehemaliger RAF-Terrorist, der später für die Stasi und für den KGB arbeitet. Die RAF scheint heute oft nur noch eine ferne Erinnerung zu sein. Aber dieser RAF-Komplex scheint Sie sehr zu beschäftigen. Was interessiert Sie bis heute daran?
Bevor ich einen Roman beginne, frage ich mich ja immer, warum will ich ausgerechnet dieses Buch schreiben und kein anderes? Und was hat das Buch mit mir zu tun? Ich bin Jahrgang 1957 und die RAF-Jahre waren prägend für mich. Das waren meine Jugendjahre. Ich bin damit aufgewachsen. Das war ein Jahrzehnt, was so extrem politisch aufgeladen war durch die RAF, durch den Kampf des Staates gegen die RAF, dass man sich dem ja nicht entziehen konnte. Und insofern hat zunächst mal dieses Thema einen Grund in mir selbst. Und die Ausgangssituation für mich bei diesem Buch war im Grunde, es gab bei der Entführung des Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz 5 Terroristen, die ausgeflogen worden sind in den Südjemen nach Aden. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und habe mich gefragt, was wäre, wenn es 6 Terroristen gewesen wäre und wer könnte dieser 6. Mann gewesen sein. Und so kam ich in dieses Buch hinein und kam hinein über den Gegenspieler meiner Heldin. Denn dieser Mann, der bei mir im Roman Babel heißt, ist dieser fiktive 6. Mann.
Vieles von dem, was Sie in diesem Roman in Kälte erzählen, ragt ja in die Gegenwart hinein. Ich denke beispielsweise nur an die Art und Weise, wie Michail Gorbatschow und die Konsequenzen seiner Politik betrachtet werden, also dieser naive Traum einer großen deutsch-russischen Freundschaft. Was ich aber auch auffällig finde, ist Ihr sehr warmer Blick auf das Land Israel. Es gibt mehrere Kapitel, die dort spielen. Täuscht das, wenn ich sage, Ihre Perspektive auf dieses Land ist auch aus heutiger Sicht eine solidarische?
Das täuscht nicht. Ich war zur Recherche in Israel im Frühjahr 2023, einige Monate vor dem Überfall der Hamas und des Land kam mir und meiner Frau ganz unwirklich friedlich vor. Und ich war wirklich so berührt und auch beschämt über die Herzlichkeit der Menschen in Israel, uns als Deutschen gegenüber, die ich immer wieder dort erfahren habe. Zumal eben im Wissen, dass hier bei uns noch immer Synagogen und jüdische Einrichtungen von der Polizei geschützt werden müssen, im Land der Täter. Wir führen dieses Gespräch heute am 7. Oktober 2025, genau 2 Jahre, nachdem die Hamas dort schwangere Babys, Shoah-Überlebende, Greise massakriert hat. Insgesamt 1200 Menschen und noch einige hundert entführt hat. Und wir müssen uns der Realität stellen, dass im öffentlichen Diskurs ganz offensichtlich Israel mittlerweile zum Täter geworden ist und die Hamas zum Opfer. Das finde ich vollkommen inakzeptabel und schrecklich. Es findet eine Schuldumkehr statt. Ich bin kein Freund von Netanyahu, alles andere als das. Ich stehe Netanyahu und seinem Kabinett sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber bitte, man möge doch Ursache und Wirkung dieses Krieges nicht verwechseln. Die Hamas hat dieses Massaker begangen, die Hamas hat diesen Krieg begonnen und es ist mir ein Bedürfnis und es ist mir auch eine Freude gewesen, in diesem Roman meine Haltung zu Israel zeigen zu können.
Ja, das merkt man dem Buch auch deutlich an. Man stößt in Kelter immer wieder auch auf Details, bei denen man denkt, das ist so kurios, das kann jetzt nicht sein. Da wird einmal zum Beispiel ganz nebenbei erzählt, der KGB habe im Kalten Krieg seine Agenten mit James-Bond-Filmen geschult und auch versucht, diese ganzen Wunderwaffen, die da in den Filmen auftauchen, nachzubauen. Das haben sie erfunden, oder?
Nein, natürlich habe ich das nicht erfunden. Das war so. Der KGB hat diese Wunderwaffen nachgebaut. Das ist kein Scherz. Sie haben auch tatsächlich einen Mann an diesen Raketenrucksack geschnallt und abgeschossen. Ich weiß nicht, ob man ihn je wieder gefunden hat. Im Roman wird es auch kurz erwähnt. Es gibt die abstrusesten und kuriosesten Details in Hinsicht auf Geheimdienste. Ein Ding fällt mir gerade noch ganz spontan ein. Der Bundesnachrichtendienst hat in den 70er Jahren einen Agentenfilm finanziert, als quasi als deutsches Gegenmodell zu James Bond mit dem Titel Mr. Dynamit, in dem Mr. Dynamit, bis dahin der Held einer Groschenromanreihe eines deutschen Autors, ein BND-Agent war, der ähnlich wie James Bond agieren sollte. Es ist ein unfassbar peinliches Werk gewesen, mit Mitteln des Bundesnachrichtendienstes hergestellt. Und ans Licht gekommen ist das durch die Arbeit meines Fachberaters vom BND, Bodo Hechelhammer, der das aufgearbeitet hat und die Welt davon wissen ließ. Es gibt so verrückte und abstruse Dinge. Ich glaube tatsächlich, die Wirklichkeit in Bezug auf Geheimdienste ist noch viel, viel wilder als jede Fantasie.
Ja, solche Sachen weiß man nur, wenn man gute Quellen hat, ja. Kelter heißt der neue Thriller von Andreas Pflüger, der soeben im Surkamp Verlag erschienen ist. Eine hochspannende Lektüre für dunkle Herbstabende. Herr Pflüger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Schröder.